Panda, Tiger, Nashorn. Es gibt unzählige Arten auf unserem Planeten. Einige von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Das wissen wir. Aber woher? Woher wissen wir das eigentlich und wer definiert, dass sie auf dieser sogenannten roten Liste landen? Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner von WWF Deutschland und spreche heute über die rote Liste. Dafür habe ich hier heute meinen Kollegen Roland Grauling. Er betreut als Sprecher für den Bereich Artenschutz das Thema seit vielen, vielen Jahren. Hallo Roland.
Hallo.
Wenn du die rote Liste in einem Satz erklären müsstest, wie würde dieser Satz lauten?
Die rote Liste ist so ein bisschen der Gradmesser, wie gut oder auch leider schlecht es um die Artenvielfalt auf unserem Planeten bestellt ist. Und die rote Liste ist sicher das wichtigste Instrument, um einerseits natürlich zum Beispiel Naturschutzarbeit und Artenschutzarbeit zu machen, aber vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, die rote Liste kennen ganz viele Leute und können sich ganz viel so ein bisschen zumindest drunter vorstellen, was dahinter sich verbirgt. Und wenn man sagt, eine Tierart steht auf der roten Liste, ist es in der Regel gleichbedeutend mit, oh Gott, denen geht's schlecht.
Also wir sprechen auf jeden Fall gleich nochmal darüber, wie diese Liste aussieht, ob es wirklich eine Liste ist und vor allem auch, wie es unsere Arbeit involviert. Aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen mehr darauf ein, wo kommt sie überhaupt her? Also woher kommt die und wann wurde sie erstellt?
Die rote Liste wird von der IUCN, also der Weltnaturschutzunion, erstellt. Auch der WWF ist Mitglied von dieser IUCN. Und das ist eine sehr wissenschaftliche Liste, wobei es keine Liste ist. Du hast es gerade schon gesagt, das ist eher eine Datenbank.
Da steht so eine Pergamentrolle, die rausgeholt wird.
Leider ist sie dafür zu lang. Es stehen über 170 Arten drauf.
Ja.
Und es gibt ganz strenge wissenschaftliche Kriterien, zum Beispiel Populationsgröße, Bedrohungsfaktoren, Verbreitungsgebiet, die da zugrunde liegen. Es sind mehrere Parameter und nach denen diese Einordnung auf der roten Liste passiert, in die verschiedenen Kategorien. Es gibt ja nicht nur eine Kategorie, also es gibt nicht vom Aussterben bedroht, sondern ganz viele Kategorien auf der roten Liste.
Mhm. Wie werden diese Daten denn gesammelt? Also könnte ich hingehen, jetzt mal ganz übertrieben gesprochen, ich zähle einfach mal über ein Jahr lang die Bienen in meinem Garten und daraus schließe ich fest, den Bienen geht's so oder so.
Wenn diese spezielle Bienenart nur in deinem Garten vorkäme, wäre es genau der Ansatz, der der richtige ist.
Sind die Aileen-Bienen.
Genau, also wenn es eine eigene Art wäre, dann könntest du so feststellen, wie viele Bienen gibt es. Und dann muss man natürlich gucken, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn dein Garten zum Beispiel bedroht wäre, weil du ein zweites Haus bauen willst in deinem Garten und diese Bienenart käme nur in deinem Garten vor, dann wäre diese Bienenart natürlich extrem vom Aussterben bedroht.
Mhm.
Kommt diese Bienenart hingegen in 10 Gärten vor und nur ein Garten würde umgewandelt werden in ein neues Haus, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Und genau so ist natürlich auch mit der roten Liste. Wenn es eine Amphibien- oder Froscharten kommen, manchmal im Regenwald nur in einem ganz überschaubaren Lebensraum, in einem kleinen Lebensraum vor. Das heißt, wenn plötzlich irgendwie die Bulldozer kommen und den Lebensraum abholzen, den Regenwald dort, dann würde diese Art wahrscheinlich verschwinden. Und deswegen würde sie natürlich sehr hoch gestuft werden in der Bedrohungskategorie.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Okay, es kommen irgendwo hin in diese Datenbank, diese ganzen Daten. Aber du sagtest ja auch gerade, manche Populationen kommen nur in einem sehr, sehr kleinen Areal vor. Also wie werden diese Daten erhoben und wie werden sie halt verarbeitet, damit man eben genau diese Einstufung vornehmen kann?
Bevor wir jetzt weiterreden, noch ganz kurz.
Ja.
Es sind ja nicht nur Tiere, die auf der roten Liste stehen.
Richtig,
das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Es sind auch Pflanzen und Pilze. Pilze sind nämlich keine Pflanzen.
Fun Fact für das nächste Pub-Quiz.
Genau, machen keine Photosynthese. Und gezählt werden die Arten, also ich entschuldige mich schon mal richtig dafür, dass ich manchmal vielleicht Tiere sage, aber es sind wirklich auch andere.
Ja.
Gezählt werden die einzelnen Exemplare der Arten, kann man verschieden zählen. Also natürlich ist es einfacher, zum Beispiel eine Tierart zu zählen, die in einer offenen Graslandschaft vorkommt. Wir kennen alle noch Chimek, der mit seinem Flugzeug über die Savanne fliegt und dann kann man so ungefähr zählen. Die Moderatorin schüttelte den Kopf.
Sorry, ich hab dich aus dem Pack.
Nein, spannend. Also vielleicht kennt nicht jeder Chimek, aber Chimek, der große Tier- und Naturforscher, der flog da mit seinem Flugzeug über die Savanne und konnte dann relativ gut von oben abschätzen, die riesigen Gnu- und Zebraherden, die dort unten gegrast haben. Wenn man mit einem Flugzeug dagegen über den Regenwald fliegt, dann sieht man erstmal
grün.
Grün. Und man sieht nicht, wie viele Tiger da unten in diesem Dickicht aus Grün rumlaufen. Dann braucht man natürlich andere Möglichkeiten, da braucht man andere Methoden, um Tiere zu zählen. Wildtierkamerafallen zum Beispiel, die auch der WWF in seinen Projekten hat. Das heißt, wie eine Tier-, Pflanzen- oder Pilzart gezählt wird, mit welcher Methode, hängt sehr davon ab, wie sie lebt, wo sie lebt und wie viele es auch davon gibt.
Und vielleicht auch, wie die Ressourcen sind, um die Tiere zu zählen, oder? Also ich könnte mir jetzt zumindest, du darfst mich bitte gleich korrigieren, vorstellen, dass vielleicht für sexy Tierarten wie Tiger mehr Ressourcen zur Verfügung steht, als jetzt für irgendwelche Insekten.
Natürlich, oder? Das sieht man auch, natürlich sind mehr Säugetierarten auf der roten Liste erfasst, als jetzt zum Beispiel prozentual betrachtet Insekten. Also es gibt viel mehr Insekten auf der Welt oder Insektenarten auf der Welt, als sie auf der roten Liste stehen. Einfach weil es für die Säugetiere viel mehr wissenschaftliches, belegbares Datenmaterial gibt. Ja, ob Säugetiere jetzt unbedingt immer sexy sind, in Anführungszeichen, sei mal dahingestellt.
Ihr dürft gerne eine Beschwerdemail schicken oder mir einen Kommentar droppen. Ich entschuldige mich auch einfach mal generell dafür.
Genau, aber klar, die Tierarten, die bei uns Menschen im Fokus stehen, sage ich mal, wie Tiger, Elefant und Panda, zu den Tierarten findet man natürlich auch die Bestandszahlen und dann auch die Gefährdungskategorien auf der roten Liste. Es gibt aber auf der roten Liste auch viele Arten, die wir gar nicht kennen. Manchmal gibt es auch auf der roten Liste Tierpflanzenarten, wo nicht klar ist, wo dann der Bestand nicht abgeschätzt werden kann. Die stehen dann zwar drauf, aber dann sagt man, okay, wir wissen eigentlich zu wenig, um die Bedrohungskategorie richtig festzulegen.
Das war nämlich jetzt so die nächste Frage gewesen, weil manchmal finden wir auch neue Arten. Und dann wissen wir ja gar nicht, wie viele es da gibt. Das dauert ja dann, ist ja ein ziemlich langer Prozess, bis man die dann erstmal erforscht und guckt, wo kommen sie her, wie leben sie, wo leben sie. Das dauert ja dann ewig.
Wissenschaft und seriöse Wissenschaft dauert eben manchmal länger. Und auch, klar, wenn jetzt die rote Liste wird zweimal im Jahr in der Regel geupdatet, also aktualisiert. Und natürlich, die Daten, die da einfließen, sind zwar die neuesten Daten, die es gibt, aber auch die sind dann immer schon vielleicht 1-2 Jahre alt, das sage ich jetzt mal als grob geschätzt. Ich kann jetzt nicht für jede Tier-, Pflanzen-, Pilzart den Zeitraum. Aber natürlich dauert es, Daten zu erheben. Es dauert, Daten auszuwerten. Es dauert dann natürlich nochmal die Bedrohungskategorien aufgrund dieser Datenlage. Da gibt es ja auch den Diskussionen. Das heißt, es ist immer ein bisschen zeitverzögert. Und das kann natürlich zum Problem werden, wenn die Bedrohung unglaublich schnell ist. Also wenn plötzlich Faktoren durch den Menschen hinzukommen, die innerhalb von ganz kurzen Zeiträumen plötzlich vielleicht Tierarten bedrohen.
Dann super Punkt, der Einfluss des Menschen auf die rote Liste. Also wir erstellen ja nicht nur die rote Liste, sondern viele Arten sind dort wegen uns, wegen der Art und Weise, wie wir leben, welchen Einfluss wir auf die Natur haben. Vielleicht kannst du uns da nochmal bitte mit hinnehmen.
Na, grundsätzlich muss man sagen, wir leben in der Zeit, in der es weltweit das größte und massivste Artensterben gibt, seitdem die Dinosaurierzeit zu Ende gegangen ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in der roten Liste wieder. Also ein Viertel aller Säugetierarten, die auf der roten Liste stehen, finden sich in irgendeiner Bedrohungskategorie wieder. Jede achte Vogelart, jede fünfte Reptilienart und so weiter und so fort. Also insgesamt sind von den über 170.000 erfassten Arten ungefähr ein Drittel in irgendwelchen Bedrohungskategorien. Und die Arten sterben und dieser Verlust an Vielfalt, der ist menschengemacht. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht natürlich ist auch, dass wir Menschen es in der Hand haben, dafür zu sorgen, dass die Tierarten, die Pflanzenarten nicht mehr in den Bedrohungskategorien sind. Da müssen wir natürlich was für tun. Da kommen wir dann dahin, was der WWF so tut.
Genau, das machen wir gleich. Wir bleiben kurz bei den Ursachen. Wir hören das ja immer wieder, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind. Jetzt hört man aber auch immer mal wieder oder liest es in den Kommentarspalten, naja gut, die Tiere haben sich immer wieder weiterentwickelt, sind immer wieder Arten ausgestorben, ohne dass wir da seien. Du hast gerade die Dinosaurier genannt. Als die Dinosaurier da waren, waren wir nicht da. Sie sind trotzdem ausgestorben. Wie kann man da gegen argumentieren?
Also natürlich stimmt es, dass die Dinosaurier waren mal die dominierenden Tiere auf diesem Planeten und sind irgendwann verschwunden, wahrscheinlich durch einen Asteroideneinschlag. Zumindest in ihrer Dominanz. Manche haben sich dann weiterentwickelt zu Vögeln. Es gab, oder Evolution bedeutet auch immer Aussterben, aber durch den Menschen ist die Aussterberate eben nach oben geschnellt. Das heißt, wir verlieren in einem krassen Tempo Tiere, Pflanzen, Pilze, die wir, wo wir die Ursache sind. Und zum Beispiel die Klimakrise auch. Die schreitet, die ist menschengemacht und die schreitet so schnell voran. Es gab auch schon immer Klimaveränderungen auf unserem Planeten. Aber die ist so schnell, dass sich viele Arten überhaupt nicht schnell genug anpassen können. Also Arten sind eigentlich sehr anpassungsfähig, aber man braucht evolutionär bedingt natürlich einen gewissen Vorlauf, bevor man sich auf eine Klimaveränderung anpassen kann. Mhm. Man muss sich das vor Augen halten. Also Pilze zum Beispiel sind eigentlich unsterblich. Also dieses Geflecht im Boden,
ja,
das ist, das könnte unsterblich sein. Das entwickelt sich von selbst aus immer weiter und es gibt, ich glaube, das älteste lebende oder das älteste Lebewesen, das heute noch auf der Erde lebt, ist ein Pilz, der ist 2400 Jahre alt.
Irre.
Ja,
ich auch. Vor, der könnte reden.
Genau. Und trotzdem gibt es Pilze, ja, die auf der roten Liste in Gefährdungskategorien stehen. Das, ja, heißt, die Auswirkungen des Menschen sind so krass, dass selbst Arten, die ja eigentlich fast quasi unsterblich sind, plötzlich vom Aussterben bedroht sind oder bedroht sind. Und ich glaube, das verdeutlicht relativ gut die Gefahr, ja, man muss so sagen, die Gefahr, die durch das menschliche Handeln für die biologische Vielfalt passiert. Und dafür, um diese Gefahr darzustellen und den Leuten auch erklärbar und anschaulich zu machen, dafür ist die Rote Liste genau, glaube ich, das richtige Instrument. Also ich war schon immer sehr tierbegeistert,
ja,
und ich kann mich erinnern, irgendwie, es gab in dem alten Lexikon von meinen Eltern, da gab es so eine Doppelseite mit zur Roten Liste, glaube ich, oder bedrohte ausgestorbene Tiere, das weiß ich nicht mehr. Es gab diese Doppelseite und da waren so schwarz-weiß Bleistiftzeichnungen von ausgestorbenen Tieren, also das Quacko oder der Quacka oder der tasmanische Beutelwolf und der, ja, Dodo war drauf.
Der Dodo immer,
den,
ja.
Den Dodo kennt man, genau. Ja. Aber auch die Wandertaube und so in Amerika.
Ja.
Und ich weiß, als Kind fand ich das schon, den Gedanken, dass irgendwas für immer weg ist. Das fand ich sehr faszinierend oder sehr erschreckend. Und so kam ich, glaube ich, damals als Kind schon auf die Rote Liste. Also ich habe dann als Kind schon angefangen, irgendwie, dass man den Garten Natur da lassen soll, damit es Schmetterlinge gibt und man die Raupen nicht töten soll, weil eine Raupe ist ein Schmetterling nur in einem anderen Stadium, das weiß ich noch. Also ich habe auch mal für meine Klassenlehrerin in der zweiten Klasse ein Zoo gezeichnet, also so als Bild.
Ja. Yeah.
Und habe dann so die Wörter geschrieben, was die Tiere sind. Da war ein Tier drauf, das heißt Hirschziegenantilope. Und meine Klassenlehrerin hat damals schlicht und ergreifend geglaubt, ich hätte ein Tier erfunden. Aber die Hirschziegenantilope gibt es wirklich. Die ist sehr schön, ich kann sie nur empfehlen.
Und die ist ausgestorben?
Die ist nicht ausgestorben. Ach so. Die ist zum Glück nicht ausgestorben. Nein, die gibt es noch. Aber die hat...
Ist einfach ein bisschen unbekannter.
Ein bisschen unbekannter, das Wort, ja, ist ungewöhnlich. Und ja, und ich glaube, das verdeutlicht, was die Rote Liste, warum es nicht nur wissenschaftlich und nicht nur für Artenschutzorganisationen wie dem WWF wichtig ist, dass die Rote Liste gibt, sondern auch, um Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür zu schaffen, dass die biologische Vielfalt, die wirklich sehr faszinierend ist auf der Erde,
ja,
eben bedroht ist.
So, wir haben jetzt gerade schon so ein paar Kategorien kurz reingeworfen. Es gibt ja ganz viele, aber die bekanntesten sind auf jeden Fall gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht. Wie genau?
Oder ausgestorben.
Das wäre das nächste gewesen. So. Ich wollte jetzt auf die drei, wo sie noch leben, eingehen. So, wie gibt es so allgemeingültige Richtlinien, wann ein Tier wo rauskommt? Also muss es irgendwie bekannt sein, dass nur noch 20% da sind, nur noch 10% da sind? Oder?
Da sind wir jetzt wieder bei den Kriterien. Also, ja, es kommt dann immer drauf an, wie weit ist der Lebensraum, wie groß ist der Lebensraum, wie viele Tiere gibt es insgesamt, wie ist die Reproduktionsrate und wie sind die Bedrohungsfaktoren? Also, das sind immer die Dinge, die da natürlich auch eine Rolle spielen, wenn man es wissenschaftlich bewertet,
ja,
in welche Kategorie das Tier kommt oder wann es eben in eine andere Kategorie kommt. Also es kann ja auch immer hoch oder runter gestuft werden.
Mhm. So, dann Kategorie ausgestorben. Bedeutet das, dass es wirklich Zero ist?
Es gibt auch ausgestorben in freier Wildbahn.
Ja.
Oder in der Wildnis. Mhm. Das ist dann nochmal was anderes. Das bedeutet, wenn es in der Wildnis ausgestorben ist, dass das Tier zumindest noch im Zoo gibt. Da gibt es dann auch gute Beispiele dafür, wo eine Wiederansiedlung in der Wildnis passieren kann mit diesem Zoo-Backup, das man hat.
Da kann ich sehr unseren Podcast aus dem Januar 26 empfehlen zu unseren Wisenten. Da haben wir ein ganz, ganz tolles Projekt seit vielen, vielen Jahren. Oh, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, kein nur Problem, Eigenwerbung einmal
machen. Hätte ich schon selber noch gemacht.
Also Entschuldigung, dann bitte.
Nee, ist alles gut. Und wenn aber ein Tier als wirklich ausgestorben gilt, dann ist es in der Regel auch ausgestorben. Also das dauert auch sehr lange. Wir haben schon über diesen Vorlauf und das Wissenschaft lange vor. Also bis dann wirklich auf der roten Liste ein Tier als ausgestorben gelistet wird, also wissenschaftlich gesichert ausgestorben, vergeht eine lange Zeit. Es gibt dann auch immer wieder so vereinzelte Beispiele, wo ein Tier, wo man dachte, ein Tier ist ausgestorben und dann gibt es aber doch wieder eine Sichtung und dann ist dann doch nicht ausgestorben, weil es einfach so zurückgezogen gelebt hat. Für manche von diesen ausgestorbenen Tierarten, die ich da vorhin als kleines Kind angeguckt habe, gibt es da auch immer wieder beim tasmanischen Beutelwolf zum Beispiel, da gibt es immer wieder vereinzelte Sichtungen, aber das ist nicht wissenschaftlich belegt. Mhm. Aber es gibt diesen Lazarus-Effekt, dass eben ausgestorbene Tiere doch nicht ausgestorben sind. Aber das ist leider nicht die Regel.
Das ist nicht die Regel. So, jetzt kommen wir zu dem Themenblock, wo ich dich die ganze Zeit stoppen musste, und zwar die Rote Liste und der WWF. Wie arbeiten wir da mit der Roten Liste zusammen? Du hast gesagt, wir sind da auch involviert, aber wir arbeiten ja auch mit den Daten, die sie uns liefern.
Genau, also wir sind einmal involviert darin, wenn es darum geht, die Daten zu erheben und die Bewertung abzugeben. Und dann gibt es zum Beispiel die Elephant Specialist Group von der IUCN, die sich eben nur mit Elefanten oder African Elephant Specialist Group mit den afrikanischen Elefanten auseinandersetzt. Da sitzt auch ein WWF-Kollege drin. Das heißt, wir sind bei der Erstellung und der Erhebung von Daten als Mitgliedorganisation von der IUCN mit dabei. Aber natürlich arbeiten wir auch mit der Roten Liste im Sinne von, wir gucken uns an, welche Tierarten, welche Pflanzen und so weiter sind bedroht, welchen geht es besser, warum geht es ihnen besser, was kann man davon ableiten. Und natürlich ist für jemanden, der in der Kommunikation tätig ist, sage ich, ist es natürlich wichtig, die Rote Liste ist auch wirklich ein Awareness-Instrument für uns. Also wo man sagen kann, hier, diese Tierart, diese Pflanze ist gerade akut vom Aussterben bedroht. Wir müssen was tun, liebe Leute. Und hier sind unsere vorgeschlagenen Maßnahmen dafür.
Da du aus der Kommunikation bist und ich aus der Kommunikation bin, no surprise, würde ich wahnsinnig gerne von dir hören, wenn du über die Rote Liste kommunizierst und da eben vielleicht, wir hatten vorhin sexy Tiere, nicht so ein sexy Tier, wie schwer ist es zu kommunizieren, zu sagen, hey, wir müssen uns auch auf andere Tiere fokussieren, die eben nicht der große Kuscheltiger sind?
Schönheit liegt ja bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Also ich finde zum Beispiel die Saiga-Antilope sehr schön, sehr lustig. Das ist so eine Antilope aus Asien mit so einer Art Rüssel. Und andere Leute finden die vielleicht hässlich. Die stand auch, die war vom Aussterben bedroht und ist jetzt zum Glück nur noch potenziell gefährdet. Mhm. Ich glaube schon, dass natürlich Tierarten wie der Tiger, Elefanten, Menschenaffen, Wale dafür schlägt das Herz der Menschen, weil was man so kennt und was auch so, ja, auch kulturell aufgeladen ist, also die Tierarten haben ja auch oft eine kulturelle Bedeutung, sei es der Adler für uns als deutsches Wappentier oder der Tiger für viele asiatische Länder, dass da die Awareness, die Aufmerksamkeit grundsätzlich erstmal höher ist. Das Charmante daran ist, wenn man diese Tiere nimmt als Botschafter für ihren Lebensraum, dann schützt man ja auch unzählige andere Arten. Also wenn man den Lebensraum des Tigers schützt, der in ganz unterschiedlichen Ökosystemen vorkommt, von eben den Trockenwäldern über tropischen Regenwald und so weiter, dann schützt man ja unglaublich viele andere Arten, eine riesengroße Vielfalt. Und dass man jetzt vielleicht nicht mit einem Käfer so viele Leute für begeistern kann wie für den Tiger.
Ja.
Es gibt auch Leute, die Käfer mögen, aber dann das ist, glaube ich, da sind wir vielleicht auch wieder beim Kind. Also klar, mich fasziniert als kleines Kind, wenn ich im Garten spiele, vielleicht das Insekt, der Käfer, die Ameise, aber der krasse Tiger, den man im Fernsehen sieht oder im Zoo oder wo auch immer, der ist halt dann doch eine andere Nummer. Und ich glaube, so ticken wir Menschen einfach und das ist auch gar nicht schlimm, dass wir so ticken. Hauptsache, wir tun was.
Super Stichwort. Wir haben darüber gesprochen, warum wir überhaupt diese Liste haben, woher die Bedrohungen kommen, dass wir darüber reden müssen. Ja, dann lass uns jetzt doch mal hingehen, was wir auch tun können, eben als einzelne Menschen oder in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Weil natürlich wäre es ein schönes Ziel irgendwann, dass diese Liste, wenn wir uns sie jetzt mal als Liste vorstellen, natürlich immer kürzer wird und kürzer wird und kürzer wird, weil wir einfach so das Artensterben vielleicht reduziert, im besten Fall gestoppt haben irgendwann. Was können wir da machen?
Also natürlich kann jeder Einzelne was tun. Also das auch da wieder zurück zum Garten. Also es ist ein Unterschied, ob man irgendwie einen Steingarten hat, eine betonierte Fläche hat oder irgendwie den feinen englischen Rasen, der kein einziges Gänseblümchen zulässt. Oder eben dann doch einen abwechslungsreichen Garten, auch dieses sogenannte, es gibt kein Unkraut, das sogenannte Unkraut wuchern lässt, Gartenabfälle nicht sofort schreddert und in die Mülltonne wirft. So Sachen machen natürlich vor der eigenen Haustür einen Unterschied. Dann natürlich auch Konsum, was ich esse, trinke, wie ich reise. Das sind alles Dinge, die jeder Einzelne machen kann, aber man muss auch sagen, grundsätzlich, die Artenkrise, der Verlust an biologischer Vielfalt, der Tatsache, dass die rote Liste oder dass immer mehr Arten auf der roten Liste in diesen Bedrohungskategorien landen, das ist ein globales Problem. Und genauso wie die Klimakrise, glaube ich, dass man bei globalen Problemen nicht einfach alles sagen kann, das wird der Einzelne lösen. Das geht nicht. Es braucht globale Schutzabkommen. Es braucht also sowas wie CITES zum Beispiel, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Es braucht ein weltweites Handeln von der Politik, also nicht nur weltweit, natürlich auch in Deutschland, in Europa und dann weltweit.
Und nicht nur der Politik, sondern auch eben der NGOs wie dem WWF.
Natürlich.
Mit unseren ganzen Projekten über der ganzen Welt. Zum Abschluss ganz gerne, was ist so dein Lieblingsartenschutzprojekt beim WWF, wo du sagst, das ist einfach echt ein wunderschönes Beispiel dafür, wie wir die rote Liste oder die Daten der roten Liste in unsere Arbeit integrieren?
Ach. Mein Lieblingsprojekt, das ist ja gefährlich.
Oder das, was dir zumindest jetzt als erstes einfällt.
Also, es gibt eine Tierart, die ich unglaublich, also ich neige nicht so zu Emotionen. Ich finde Tiere generell sehr faszinierend und ich finde es immer ein bisschen unfair, wenn manche Tiere als süß und andere eben nicht. Aber es gibt den iberischen Luchs, den finde ich persönlich sehr süß in Spanien auf der iberischen Halbinsel. Der war eine der seltensten Katzenarten der Welt. Mhm. Der war akut vom Aussterben bedroht und ist heute in Anführungszeichen nur noch gefährdet, einfach weil ganz viel vor Ort passiert ist, auch mit dem WWF Feldprojekte, um den Lebensraum zu schützen, Zuchtprogramme und so weiter. Es gibt heute so, ich glaube, 2000 Tiere, inklusive Jungtiere, so ungefähr. Was ein riesengroßer Erfolg ist, das finde ich, und weil es einfach eine schöne Tierart in meinen Augen ist. Und faszinierend finde ich, wir haben schon an den Podcast von dem Projekt verwiesen, ich finde das Wiesent-Projekt auch sehr faszinierend, weil man sich immer vor Augen halten muss, das Wiesent war in der Wildnis ausgestorben. Ja. Es gab nur noch ein paar Exemplare in Tierparks und Zoos und man hat es geschafft innerhalb von 100 Jahren. Und das beweist auch, dass Artenschutz einen langen Atem manchmal braucht, diese Tierart zurückzubringen in die Wildnis. Und
sind jetzt wieder bei 10.000 frei lebenden Wiesenten. Ich finde die Zahl auch einfach.
Das ist krass. Und für Leute, die in Berlin sind, aber nicht nur, die Berlin besuchen, ich kann da, ist eine andere NGO, aber man kann da trotzdem mal sagen, Heinz-Sielmann-Stiftung hat hier ein tolles, riesengroßes Areal, wo Wiesente und auch Wildpferde leben, in der Nähe von Spandau, wo man auch hinfahren kann mit dem Fahrrad und auf Beobachtungstürmen mit dem Fernglas sieht man dann so Wiesente. Das ist schon auch die Vorstellung, dass früher so riesengroße Tiere durch Deutschland gelaufen sind, ist schon auch krass irgendwie und schön.
Ja, ja, und vor allem, dass sie halt eben ganz weg waren und durch Artenschutzarbeit, durch Zusammenarbeit von ganz, ganz verschiedenen Menschen und ganz viel Passion, dass wir einfach geschafft haben, dieses Tier wieder auszusiedeln.
Ja. Also ich wurde, wenn man mit Journalisten spricht, aber auch, keine Ahnung, sogar wenn es der Nachbar von meinen Eltern ist, dann hört man oft so einen Satz, boah, das bringt doch alles nichts und hast du überhaupt eine Hoffnung oder das kann doch einem zur Verzweiflung bringen. Und das finde ich eigentlich gerade nicht. Das zeigen solche Einzelbeispiele. Und ich finde den Gedanken an sich schon ein bisschen destruktiv, weil wenn ich so an eine Sache rangehe und keine Hoffnung und keinen Sinn darin sehe, dann ist es oftmals auch nichts weiter als eine einfache Entschuldigung, eben nichts zu tun. Und das, das will ich mir gar nicht zu eigen machen.
Nein, wir bleiben hier optimistisch. Ansonsten würden wir, glaube ich, auch nicht für den WWF hier sitzen und sprechen. Roland Grauling, Sprecher Artenschutz beim WWF. Vielen Dank fürs Gespräch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann nicht schüchtern sein, sondern geht in die Kommentare bei Spotify und bei YouTube oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@wwf.de. Ich bin Eileen Wegner und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
Tschüss.